Und ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob wir da schon in Richtung Rafael Nadal denken können. Ich meine, noch 10 Titel und sie hat ihn eingeholt. sie hat jetzt... Bitte?
Nur.
Ja, nur. Ja, genau. Nur noch 10. So schnell geht's. Da sind die French Open auch schon wieder rum. Iga Świątek und Carlos Alcaraz heißen die Champions in den Einzelkonkurrenzen. Ein Turnier, über das wir hier natürlich noch mal ein bisschen sprechen müssen. Und das mache ich heute wieder in gewohnter Konstellation mit Stefan Schnürle. Stefan, grüße dich.
Hallo Dennis, hallo an unsere Hörer. Ja, erstmal super, dass du wieder zurück bist. Auch wenn ich nicht unerwähnt lassen möchte, dass Sophie ja, dir in meinen Augen eine würdige Vertreterin war.
Finde ich übrigens auch. Lieben Dank nochmal an Sophie Affelt. Ich habe mir das natürlich auch angehört. Ich war da kurzfristig verhindert. Ich fand auch, dass sie das sehr gut gemacht hat und es war eine super interessante Folge von euch beiden. Und du hast ja, was die Herrenkonkurrenz anbelangt, da auch echt ganz gut getippt. Also du hattest das Finale getippt, Alcaraz gegen Zverev mit Sieger Alcaraz. Das ist aus deiner Sicht, glaube ich, sehr gut gelaufen. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du wolltest ja auch noch was anderes erwähnen. Was ist denn das?
Ja, also genau, bei den Herren, das lief ganz gut mit den Tipps erstmal dazu. Also wer entsprechende Wetten abgeschlossen hat, bitte 10% Provisionsgebühren an folgende Adresse schicken. Nein. Bitte gebt keine Wetten aufgrund meiner Tipps ab, das, da nehme ich null Verantwortung dafür. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, bitte fragt mich einfach keiner mehr, warum Tennis keine Sportart mehr ist, die bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen kann, weil im Spielstand, also im Spielplan auf der offiziellen Homepage von Roland Garros stand davor klar, das Herrenfinale Alcaraz gegen Zverev beginnt nicht vor 14.30 Uhr, sprich es könnte sich verzögern, falls das Doppel zuvor länger geht. Ich habe das Damen-Doppel geguckt, übrigens Glückwunsch auch an Coco Gauff und Katarina Siniakova. Das ging in beiden Sätzen relativ glatt durch, 1 Stunde 45. Es war also eigentlich genug Zeit, damit das Herrenfinale halbwegs pünktlich beginnen kann. Ich bin zuvor noch an die frische Luft, habe mich aber extra beeilt, um natürlich um 14.30 Uhr dann zurück zu sein. Und was sehe ich dann? Also nix. Und selbst um 15 Uhr sehe ich nix. Um 15.05 Uhr sind die beiden dann mal rausmarschiert. Kurz vor Viertel nach drei hat das Match begonnen. Ich weiß, dass das Finale in den Jahren zuvor aber dann schon meistens erst um 15 Uhr stattfand, aber da stand es auch. Nur was soll diese Ansetzung? Also ganz ehrlich, dann kannst du in Zukunft ja einfach auch hinschreiben, wir fangen an, wann wir Lust haben. Aber so, das fand ich einfach ein bisschen komisch und unglücklich.
Es ist ganz interessant, dass du das erwähnst, weil mir ging das echt ziemlich ähnlich. Auch ich hatte irgendwo was von 14.30 Uhr gesehen und dachte dann auch, naja, ich mache mich bereit und... Dann hatte ich auch so gedacht, ja, was ist denn jetzt eigentlich und wusste es auch nicht so genau. Also ja, da könnte man sicherlich nochmal vielleicht ansetzen. Aber es ist ja nicht das einzige Thema, dieses ganze Ansetzungsding, das kommt ja auch immer wieder hoch. Aber lass uns mit diesem intensiven Herrenfinale anfangen. 4:19 zwischen Zverev und Alcaraz, nervöser Start von beiden eigentlich. Lass uns so ein bisschen durch die Sätze 1 und 2 zuerst gehen und dann auch später noch natürlich über den Ausgang sprechen, also so ein bisschen aufteilen. Wie hast du die Sätze 1 und 2 gesehen?
Ja, also erstmal ein sehr nervöser Start von beiden, gab ja direkt Breaks auf beiden Seiten, aber dann war Alcaraz schon aktiv, er hat viel durchgemischt, Topspin, Slice, flach durchgezogen, mal Stops. Da bekam Zverev wirklich fast nie den gleichen Ball zweimal und das hat ihn schon Probleme gebracht, dass er da nicht so in den Rhythmus kam und Zverev schlägt dann halt einfach auch, ist er aktiver, schlägt mehr Winner, also, aber... Er zwingt auch ganz viele Fehler von Zverev. Also die waren im ersten Satz deutlich höher auf seiner Seite und er hatte da irgendwie noch kein Mittel gefunden. Also er hat ja, die Aufschlagquote war gut, aber er hat ja nicht mal jeden zweiten Punkt mit dem ersten Aufschlag gemacht, was für seine Verhältnisse schon krass ist. Da war Alcaraz doch deutlich besser und das hat sich im zweiten Satz komplett gedreht. Also Zverev hat die Quote erster Aufschläge dann sogar über 80% geschraubt, aber auch viel mehr Ballwechsel dominiert. Die Vorhand ist sicherer geworden. Er hat da wirklich mit den Crossbällen wirklich viel Druck ausgeübt, auch auf die Vorhand von Alcaraz, was ja dessen Stärke ist. Und der ist immer öfter in Bedrängnis gekommen und Rückhand ist von Zverev sowieso sicherer als die von Alcaraz, der da ein bisschen auch mehr Fehler machte und hat den Satz, also Zverev hat den Satz wirklich klar dominiert, war aktiver, machte dabei, obwohl er wirklich offensiver war, nur 4 leichte Fehler. Das war ein überragender Satz von Zverev. Alcaraz hat zum Vergleich 14 gemacht. Das war wirklich Klassenunterschied. Also zu dem Zeitpunkt war Zverev für mich echt komplett am Drücker und super drauf. Alcaraz wirkte dagegen eher ratlos oder wie hast du es gesehen?
Ja, nee, würde ich dir jetzt nicht unbedingt widersprechen. Hat ratlos gewirkt und interessant war ja dann auch, fand ich, war ja nicht das erste Mal, dass Zverev den ersten Satz abgegeben hat und sich dann gesteigert hat. Ich fand auch noch sehr interessant, dass es sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten so Grafiken gab im World Feed. Einmal die Return-Position von Alcaraz, dass er sich noch ein bisschen weiter nach hinten gestellt hat und eine zweite Grafik auch, und das passt zu dem, was du schon gesagt hast, mit der Vorhand von Zverev, dass er sich da eine klare Taktik zurechtgelegt hat. Also das sind immer so Zusatzinformationen, finde ich immer ganz gut, weil man guckt das Match, aber wenn man dann einfach nochmal so eine Grafik oder so Zahlen sieht, dann nimmt man einfach das nochmal anders wahr. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann stand es auf jeden Fall 1-1 und dann kommt so ein wichtiger dritter Satz, richtungsweisend natürlich. Lass uns über den sprechen, geprägt von Salz, Gurkenwasser und Wendungen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Wenn das denn wirklich so gewesen ist mit dem Gurkenwasser, aber ich nehme mal an, das stimmt.
Doch, das Gurkenwasser, das stimmt schon, weil das hat er sich gegen Sinner schon bringen lassen. Das soll gegen Krämpfe helfen. Da hat er gelernt aus dem Vorjahr, als es ja gegen Djokovic noch nicht so gut endete mit den Krämpfen bei ihm. Da hat er einen ganz Körperkrampf gehabt. Aber ja, wenn wir zum Satz selbst kommen, zum dritten. Also Zverev war da anfangs immer noch der bessere Spieler. Er hat das eigentlich das Momentum aus dem zweiten Satz mitgenommen. Hat für mich auch am Break geschnuppert, auch bei 2-2. Und dann kommt aus dem Nichts dieser krasse Momentum-Swing. Da zieht sich Alcaraz gerade nochmal raus, wird plötzlich wieder aggressiver und Breakdown, ich weiß gar nicht, ob es zu null war, auf jeden Fall souverän holt sich das Break, zittert sich dann ein bisschen zum 5-2 und es deutet alles darauf hin, okay, der geht jetzt 2-1 Sätze in Führung. Ja. Aber was da halt eben, finde ich, auffällig war, auch bei diesem French Open, aber schon seit einiger Zeit, Zverev gibt keinen Satz verloren. Also er lässt ihn nicht einfach mal, okay, lass ich jetzt laufen, das geht gerade nicht, ich greife dann wieder am 4. und 5. voll an. Nee, der kämpft da weiter, das wirklich, da merkt man diese Reife, kein Rückschlag wirft ihn mehr wirklich aus der Bahn. Und das wird dann hier auch belohnt, weil Zverev kriegt ja sein Spiel zum 3-5 Grad noch so durch. Und dann zeigt Alcaraz plötzlich Nerven, als der ausservieren muss. Zverev verteidigt stark, schenkt ihm zwar auch zwei Fehler, aber Alcaraz ist hier wirklich ein bisschen nervös und wackelt. Und Zverev dreht den Satz sogar noch. Und das war für mich wirklich der mit Abstand engste Satz in dem Finale. Unterschied machen hier halt die leichten Fehler. Zverev weiter fast fehlerlos, macht nur 5 Sätze in dem langen Satz. Alcaraz macht 15, was halt dann zu viel ist, wenn die Winnerstatistik ungefähr gleich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so ein enger Satz und so eine Wende entscheidet oft ein Match. Weil diesen Satz noch wegzugeben für Alcaraz und dann mit dem Rücken zur Wand stehen, muss ich doch brutal angefühlt haben. Noch dazu mit den beginnenden körperlichen Problemen. Also ab Satz 4 ließ er sich ja öfter am Oberschenkel behandeln und er wirkte da auch gefrustet, hat ja dann am Ende von Satz 3 auch geschimpft, hey, das wäre ja kein Sandplatz mehr oder so, da ist ein Beton zu sehen, sie würden jetzt auf dem Hartplatz spielen und so sieht man ihn nicht so oft. Also da war keine Spur mehr von einem Lächeln zu sehen. Also für mich hat zu dem Zeitpunkt sehr viel für Zverev hingedeutet, oder wie wirkte es auf dich?
Ganz genauso. Und ich meine, er hatte ja damals diese 2-0 Satzführung bei den US Open gegen Dominic Thiem, ist ja darauf auch nochmal häufig angesprochen worden, hat gesagt, damals war er noch nicht so weit und jetzt sitzt er da also auf der Bank und hat diesen dritten Satz gedreht von 2-5 auf 7-5, sitzt da also mit einer 2-1 Satzführung und da habe ich dann auch gedacht, okay, mit der Reife, mit dem, wie er jetzt hier durchs Turnier gegangen ist, was er auch schon für schwierige Momente überstanden hat, da spricht jetzt wirklich eine Menge für ihn. Und dann war es bei mir persönlich so, ich musste einen Kumpel zum Flughafen bringen. Und ich bin also mit dieser 2-1 Satzführung, habe ich ihn verabschiedet, meinen Kumpel. Und also wir hatten das auch noch so ein bisschen laufen im Ticker so. Und dann haben wir so noch so gesagt am Ende, ja, dann wollen wir mal gucken, wenn du gelandet bist, der ist nach Spanien geflogen, wie das Match ausgegangen ist, können wir ja nochmal schreiben. Und dann schreibt er mir später, 1-6, 2-6, was ist denn da bitte passiert? Und die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter. Wie kam denn diese Wende dann aus deiner Sicht zustande?
Ja, also da muss ich erstmal den Hut vor Alcaraz ziehen, wie er das abgeschüttelt hat und wirklich Satz 4 sofort in die Offensive ging, eben Zverev sofort das Momentum wieder entzogen hat, das war stark. Das ist wirklich wie ein Nadal-Djokovic-Federer-like, das können nur wenige. Er hat dann auch eine Taktikänderung vorgenommen, das hat auch Zverev erwähnt. Also er hat wieder mehr durchgemischt, hat dann auch öfter so richtig, richtig hohe Topspins eingesetzt, das waren schon fast Mondbälle, um Zverev ja kein Tempo auf der Vorhand zu geben, weil da ist er ziemlich sicher. Aber wenn er so langsame Bälle kriegt, wo er dann selbst das Tempo machen muss, da patzt er eher mal, da weiß er manchmal nicht so, was er machen soll. Und der vierte Satz war jetzt eher, ein paar Highlights mal abgesehen, eher mäßig vom Niveau, fand ich. Auch Alcaraz hat da immer wieder mal schon deutlich gewackelt. Diese haben auch zusammen 20 Fehler da produziert. In einem recht kurzen Satz finde ich das schon viel. Aber vor allem bei Zverev war auffällig, wie die Fehlerquote auf einmal so nach oben geschossen ist. Also das war sicher eine Mischung aus steigender Müdigkeit, hatte ja einige harte Matches im Turnier, aber auch die Nerven haben sich, glaube ich, so ein bisschen gemeldet. Die erste Ausschlagquote ist auf einmal deutlich nach unten gegangen, Und wie im ersten Satz hat er schon nicht mehr mal 50% der Punkte damit gemacht. Also insofern war es folgerichtig, dass das in den fünften Satz ging. Da wurde es ja dann auch ein bisschen dramatisch anfangs. Ich hatte da für Zverev aber echt schlechtes Gefühl. Ich habe es ja, glaube ich, was bei den Australian Open schon mal gesagt und da sogar diese einzelnen Matches gesagt. Es gibt für mich kaum eine Statistik im Tennis, die für mich trügerischer ist als die Fünfsatzbilanz von Alexander Zverev. Weil da höre ich immer, wie gut die doch ist. Und das kann man natürlich so sehen, wenn man nur auf die nackten Zahlen blickt. Aber fast alle seiner Fünfsatzsiege kamen gegen Spieler, die ihm klar unterlegen waren, die dann einfach nervös wurden. Siehe auch Griekspor zum Beispiel bei den French Open. Gegen die Topspieler, die absoluten Topspieler, hat Zverev echt eine miese Fünfsatzbilanz. Und bei Alcaraz ist das völlig anders. Der hat 11-1, hat einen einzigen Mal verloren, 5-7 im Tiebreak, da erinnere ich mich sogar, das habe ich gesehen. Da war er 18 bei den Australian Open. Seitdem hat er alle gewonnen, mehrmals gegen Sinner im fünften Satz gewonnen, gegen Djokovic erinnern wir uns alle an das Wimbledon-Finale. Und ich fand schon, dass im fünften Satz zu sehen war, wieso ich bei einem immer noch Fragen habe, was seine Nervenstärke da betrifft. Und der andere da wirklich, der ist da bereit, der ist da reif. Wir kommen gleich auch noch zu den zwei, oder beziehungsweise eigentlich war es vor allem eine umstrittene Szene, die gegen Zverev entschieden wurde. Aber für mich war der Hauptgrund in dem Satz einfach, dass Alcaraz mehr auf Angriff gepolt war. Er hat den Satz gespielt, um zu gewinnen. Zverev hat sicher jetzt nicht so weggeschenkt wie bei den US Open, aber er hat dann doch eher ein bisschen so gespielt, um nicht zu verlieren, war das Gefühl.
Lass mich ganz kurz was zu dem Trügerischen sagen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ich glaube, das kann was damit zu tun haben, dass Zverev diese Nervosität, also seine Bilanz oder Statistik ist ja so, wie du sie gerade gesagt hast, dass die Zahlen lügen da ja nicht. Aber ich glaube, dass er diese Nervosität oder dieses Straucheln oder was auch immer das dann ist, die Nerven nach außen nicht so zeigt. Also ich finde, man sieht ihm nicht unbedingt an, dass er nervös wird oder so. Er hat eine gute Maske nach außen hin, sage ich mal. Und hat es eben öfter auch schon in Tiebreaks geschafft. Und vielleicht hat das Trügerische, bringt das mit sich oder so, dass man denkt, okay, der kann schon Drucksituationen eigentlich auch oft gut überstehen. Aber klar, das trügt vielleicht so ein bisschen darüber hinweg, dass die Bilanz dann in Fünfsatzmatches doch gar nicht so gut ist. Finde ich spannend.
Ja, ich gebe dir da völlig recht, weil die Sache ist auch, diese Maske hat er und das macht er auch gut. Aber man merkt im fünften Satz oft, dass er ein wenig passiver wird. Mhm. Aber das funktioniert gegen die nicht ganz Topspieler, weil die nervös werden. Da funktioniert seine Taktik. Und gegen Alcaraz hat es nicht funktioniert, weil Alcaraz in die Offensive ging. Alcaraz hat gesagt, ich entscheide jetzt, was passiert oder wer gewinnt. Und Zverev hat wahnsinnig gut versucht, noch zu verteidigen, aber klar war er ein bisschen müder. Aber das ist halt dieser Unterschied. Diese Topspieler, absoluten 2-3, also Sinner, Alcaraz, Djokovic, die sagen dann, nö, ich entscheide das jetzt. Und das ist halt sowas, was gegen die dann eben nicht funktioniert, was halt vielleicht gegen den Kriegsbohr funktioniert, der halt dann einfach diese Fehler dir anbietet, weil du natürlich immer noch eine hohe Qualität hast. Das ist jetzt wirklich, wir reden vom höchsten Niveau.
Ja.
Aber das, glaube ich, ist so eine Sache. Und man sieht eben in diesem fünften Satz, dass es nicht jetzt die erzwungenen oder leichte Fehler sind, die den Unterschied machen. Das ist ausgeglichen. Der Unterschied machen klar dieser Angriff von Alcaraz, der schlägt 13 Winner, Zverev nur 5. Klar, Zverevs Aufschlag verliert hier auch 5 km/h im Schnitt, weil er nicht mehr ganz so explosiv hochkam. Aber trotzdem, die Quote ist gut gewesen. Alcaraz war nur mehr auf diesen Angriff gepolt. Und klar geben dann auch zwei Spiele die Richtung des Satzes vor. Bei 1-1, da hat Zverev ein Aufschlagspiel. Da würde, glaube ich, Nadal sagen, ich habe ein Desaster gemacht. Also da waren die zwei doppelvolle Fehler am Anfang waren doch sehr wild. Alcaraz hat es dann fast zurückgeschenkt bis zur... Ja, dann kam diese Doppelfehler-Szene, die besprechen wir gleich noch extra. Ich finde auch, dass es manchmal ein bisschen fast mit Surf und Volley übertrieben hat, Alcaraz. Aber auch das war dieser Angriff. Er hat so viele Breakbälle abgewehrt, hat auch hier in der Statistik klar die Nase vorn. Also Alcaraz hat ja 9 von 16 Breakbälle genutzt, Zverev nur 6 von 23.
Ganz genau.
Auch das spricht halt dafür, wie Alcaraz in diesen Big-Pressure-Moments spielt. Und Alcaraz spielt die einfach kompromissloser. Und dann, wenn dann noch so ein Funken Magie dann manchmal hinzukommt, wie da bei dem Breakball, den er zum 5-2 nutzte, dann kannst du halt wenig tun. Und auch, ich fand beim Ausservieren ähnlich cool wie vergangenes Jahr in Wimbledon. Also, wie er da wieder den lässigen Stopp einbaut, wenn ich den in dem Moment spielen würde, ich glaube, der würde in den Zuschauerrängen landen. Also, das ist halt Carlos Alcaraz. Und deswegen hat er für mich auch zurecht gewonnen. auch wenn es natürlich zumindest eine richtig strittige Szene gab.
Ja, genau. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Die war in dem fünften Satz eigentlich vor der anderen. Wir wollen auf zwei ganz kurz eingehen. Einmal die bei 3-2 für Alcaraz, Break 4, also er hat eigenen Aufschlag. Wir haben einen Stand und wir haben einen Return von Zverev, der links auf der Linie landet, also im Rückhandbereich von Alcaraz. Und Alcaraz ist sich, glaube ich, nicht so richtig sicher, ob der wirklich noch dran war oder nicht. Und man kann vielleicht sagen, also war meine Wahrnehmung, dass er seine Bewegung etwas verlangsamt. Also dass er zumindest irgendwie vielleicht irritiert ist oder hinschaut, was ist jetzt mit diesem Ball gewesen. Aber er spielt ihn ja dann rein. Und Zverev macht danach den Fehler und sagt, will andeuten, Alcaraz hätte aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, ob du da kurz schon was zu sagen willst. Ich habe da überhaupt kein Fehlverhalten von Alcaraz irgendwie wahrgenommen, muss ich dir sagen.
Das sehe ich ganz genauso wie du. Also da lag er falsch, Zverev. Ich habe mir das heute Morgen auch nochmal angeguckt. Er hat vielleicht maximal kurz verharrt und auf den Ballabdruck geschaut, was völlig legal ist. Er hat jetzt nicht mit den Armen oder so rumgewedelt, dass er irgendwie Ballwechsel stoppen will. Also das ist jetzt ähnlich wie bei Nadi gegen Djokovic in Indian Wells. Ich fand es hier sogar noch weniger der Fall. Also deswegen die Szene können wir schnell weitergehen, da war alles okay.
Genau, und die andere Szene, da müssen wir schon nochmal drüber sprechen. Das ist im Prinzip ein paar Minuten früher passiert. Alcaraz mit Break 4 bei 2-1, eben war 3-2, also jetzt 2-1, 15-40. Er hatte schon 0-40 davor, hat den zweiten Aufschlag, den ersten hat er weit ins Aus serviert. Zweiter Aufschlag also bei zwei Breakbällen gegen sich. Und der versucht den ja durch die Mitte zu servieren und der Linienrichter gibt diesen Ball aus. Zverev ist sich, glaube ich, auch relativ schnell sicher, dass der daneben gewesen ist. Renaud Lichtenstein, der Schiedsrichter, kommt nach unten, guckt sich den an und gibt den dann gut. So, und Zverev ist natürlich, ihr werdet das zu Hause ja auch alles gesehen haben, nur wir müssen das ja natürlich nochmal hier mit einfließen lassen. Zverev ist natürlich überhaupt nicht amused und dann ist natürlich für uns am TV interessant gewesen, zeigen sie uns jetzt das Hawkeye, was im Stadion da nicht zu sehen ist oder nicht. Und dann haben ja auch Matthias Stach und Boris Becker im Kommentar auch schon gesagt, naja, ist schon merkwürdig jetzt, dass das nicht gezeigt wird. Und später kam dann eben doch nochmal, ist ja mittlerweile dann auch um die Welt gegangen, dass der eben ganz knapp, je nachdem wie das ist mit der Toleranz, die da auch mal mit reinkommen kann, ganz knapp daneben gewesen ist. Aber das ist natürlich eine Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre das Rebreak zum 2-2 gewesen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass er dann das Match gewinnt, aber das ist schon sehr, sehr ärgerlich gewesen. Ist Zverev da vielleicht sogar ein bisschen betrogen worden, deiner Meinung nach?
Ach, betrogen ist ein starkes Wort. Für mich vielleicht ein bisschen zu stark, weil es ist ja auch die Frage, braucht es dringend das Hawkeye bei French Open? Also ich verstehe jeden Zverev-Fan, der sich darüber aufregt, also sei es vor dem Bildschirm oder am Mikro. Das ist natürlich eine extrem wichtige Szene und ich maße mir auch nicht an zu sagen, hey, dass sich da jetzt definitiv nichts am Matchausgang verändert hätte. Das ist ein wichtiger und ärgerlicher Moment. Ich will aber trotzdem so ein paar Hinweise geben, die vielleicht in der Emotionalität gestern wenig kurz kamen. Also du hast es ja schon angesprochen, aber das Hawkeye ist keine perfekte, fehlerfreie Maschine, wie es da gemacht wurde. Ja. Ich bin kein Gegner der Technik oder zweifle, wie Federer anfangs oder Ostapenko heute noch, an jedem Abdruck. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das Hawkeye zeigt, was richtig ist und es auch eine nützliche Sache ist. Aber du hast die Fehlertoleranz erwähnt, der Betreiber selbst spricht von der Fehlertoleranz von 3,6 Millimetern. NBC hat ja behauptet, es waren 3 mm, bei Eurosport waren es 2, bei Peacock war es nur 1 mm, wo dieser Ball im Aus war. Und es gab halt in den vergangenen Jahren ab und zu mal Hinweise und Bilder, wo das Hawkeye doch mal mit Sand mehr Probleme hatte und da auch mal falsch lag. Trotzdem, ich gehe davon aus, weil es wirklich nur selten der Fall ist, dass das hier korrekt war und der Ball im Aus war. Auch wenn man es in Wiederholungen kannst du es nicht sagen. Also da habe ich es 100-mal probiert, das ist zu eng. Ich finde es nur falsch, es als absolute Wahrheit zu verkaufen, das Hawkeye. Die Frage ist eben, sollte der Schiedsrichter sowas Enges dann überhaupt overrulen? Und das hat sicher gerade auch Fußballfans irritiert. Da gibt's ja, kennt man das vom Videobeweis, da soll man eigentlich nur eingreifen, wenn es definitiv eine Fehlentscheidung war. Klappt dort ja auch nur bedingt. Aber hier ist es eben so, dass der Schiedsrichter, also Lichtenstein hast du ja gesagt, wirklich runtergesprungen ist, hingerannt ist und ziemlich überzeugt angezeigt hat, dass der Ball für ihn gut war. Das kann natürlich falsch sein oder war es in dem Fall auch wahrscheinlich. Aber wenn er eben meint, da einen Abdruck auf der Linie zu sehen, auch wenn es nur den Hauch ist, dann overruled er da. Das ist normal. Und ich hoffe, es war wirklich super ärgerlich, gar kein Thema. Die Entwicklung des Hawkeyes geht ja ständig weiter. Und auch wenn es auf Sand noch ein wenig fehleranfällig sein soll, glaube ich trotzdem, dass es schon zutreffender ist oder weniger Fehler macht als der Mensch. Deswegen, ich würde mir schon wünschen, dass die French Open das in der Zukunft auch ja, bei sich installieren und darauf vertrauen. Nur, ja, dass Zverev betrogen wurde, ist mir zu viel, weil ich glaube nicht, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es den Ausgang des Matches verändert hätte. Alcaraz hat in dem Moment von der deutlich schwierigeren Windseite aufgeschlagen, daher bin ich mir sicher, er hat ja dann später nochmal gebreakt, wo Zverev von dieser Seite aufgeschlagen hat. Ich glaube, dass das auch passiert wäre mit dem Break. Man weiß nie, natürlich kann sowas ein Momentum ändern, aber für mich, wenn man den vierten Satz und fünften Satz wirklich da mal ruhig nochmal anschaut, sah Alcaraz doch da wie der bessere Spieler aus, der frischere Spieler. Und das hat Zverev ja recht ähnlich gesehen.
The fifth set, fuck, there was some unlucky moments. I heard that at 2-1 the second serve was out from the Hawkeye data. I saw that, so, you know, I break back there, I have break chances then in the next service game, you know, a fifth set can go the other way, but it is what it is. Look, he played fantastic. He played better than me the fourth and fifth set.
Ja, das fand ich eine überragende Antwort von Zverev. Also, weil ich verstehe, wenn du dich so über 4 Stunden reinhaust und alles gibst, da hätte ich sofort verstanden, wenn er da am Ende sauer wäre und irgendwie auf diese Szene zeigen würde, dass ihn das das Match gekostet hat. Aber er sieht das Große und Ganze und sagt halt, hey, nee, das war super ärgerlich, aber Alcaraz war in den Sätzen 4 und 5 einfach besser als ich. Das muss ich so ehrlich sehen. Und ich finde, dann sollten wir das dabei auch belassen und das ja, wie Zverev sehen.
Ja, also ich finde auch, er ist sehr erwachsen damit umgegangen, haben wir ja gerade gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, wie geht es wohl mit ihm weiter, wenn wir weiterhin so auf die Grand Slams mal schauen. Wir haben diese US Open-Geschichte 2020, jetzt war er hier wirklich dicht dran. Glaubst du, dass das Ganze nur aufgeschoben ist oder war das vielleicht seine Chance? Ich meine, von meiner, also so wie ich das betrachte, hat er schon unter gewissen Bedingungen auf gewissen Courts und so, wenn jetzt vielleicht ihm nicht alle Waffen genommen werden, wie er es manchmal dann gesagt hat bei 4 Grad in München, das ist natürlich was ganz anderes. Er hat schon Möglichkeiten, denke ich, da nochmal nah ranzukommen. Oder glaubst du, so nah kommt er dann nicht nochmal wieder ran?
Ja, also erstmal die 4 Grad bei einem Grand Slam werden ihm wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Da hat er ja ganz Glück. Aber ja, es ist eine, also ich finde auch, er hat erstmal viele positive Schritte gemacht in den vergangenen 12 Monaten. Und das ist auch, warum ich sagen würde, hey, oder nicht sagen würde, hey, das war jetzt seine letzte Chance. Fakt ist aber auch, dass es natürlich schon eine große Chance war, weil eben Nadal und Djokovic nicht topfit waren. Und Sinner und Alcaraz wusste man erst nicht, wie fit die wirklich sind. Bei Alcaraz hat es ja dann doch ganz gut funktioniert. Er hat dieses irre Match gegen Griegsbohr noch gedreht. Das war wichtig natürlich, klar. Aber gegen Kaspar Ruud kamen dann auch die Magenprobleme ihm ein bisschen zu Pass. Nicht, dass er sonst nicht gewonnen hätte. Das weiß natürlich keiner, aber ich glaube, es wäre enger geworden. Und das ist so ein Punkt, worauf ich hinaus will. Es hätte halt noch mehr Kraft gekostet. Und das ist so ein kleines Problem, was ich manchmal bei ihm sehe, dass er zu viele Stunden auf dem Weg ins Finale auf dem Platz steht. Das war diesmal, glaube ich, sogar Rekord bei den French Open, seit es gemessen wird. Bis zum Finale waren es, glaube ich, knapp 20 Stunden. Dann im Finale nochmal 4. Er hatte natürlich auch keinen leichten Draw, aber diese 5-Satz-Matches gegen Spieler, die halt nicht auf seinem Level sind, die muss er schauen zu vermeiden, weil die können ihn am Ende des Turniers echt nochmal kosten. Weil abseits von seinem Aufschlag ist jetzt auch sein Spiel jetzt ja nicht unbedingt nur auf kurze Ballwechsel ausgelegt. Also er verteidigt da ja oft überragend und spielt da schon kraftraubend. Und die Frage, die ich mir halt bei Zverev gerade stelle, wo kann er sich noch verbessern? Weil bei Alcaraz ist das recht offensichtlich, da kommen wir gleich dazu. Aber Zverev hat seinen Aufschlag jetzt enorm verbessert. Es gab, glaube ich, eine Eurosport-Grafik diese Tage, wo man gesehen hat, dass er den Ballwurf von 2020 bis jetzt um fast 1 Meter reduziert hat. Und gleichzeitig ging seine Aufschlagquote aber signifikant in die Höhe. Die ist jetzt überragend. Das geht kaum besser. Seine Doppelfehlerquote ist seitdem auch extrem gesunken. Also da sehe ich jetzt nicht mehr so viel Luft nach oben. Die Rückhand ist schon eine der besten der Welt, wenn nicht die beste. Auch die Vorhand ist gut. Natürlich fällt sie im Vergleich zur Rückhand ein wenig ab. Kann man vielleicht noch ein bisschen rausholen, weiß aber nicht wie viel. Da müssen wir mal schauen. Aber sein jetziges Niveau ist ja gut genug, dass er bei den French Open auf alle Fälle zu den Top-Favoriten zählt und auf Hartplatz zumindest zu den Mitfavoriten. Die Gefahr ist halt ein bisschen, dass er immer auf einen trifft, der noch einen Tick besser als er ist. Das besteht, wenn du Alcaraz und Sinner hast. Ich sag, Nadal und Djokovic würde ich jetzt langfristig mal nicht mehr dazu zählen. Klar, bei Djokovic vor allem müssen wir abwarten. Aber trotzdem, selbst wenn Alcaraz und Sinner da sind, ich weiß nicht, ob die dann diese Konstanz der Big Three auch haben. Irgendwann wird für Zverev vielleicht ja mal ein Draw aufgehen und dann muss er da sein. Also einfach sich so oft wie möglich bei Grand Slams in diese Situationen bringen, in einem Halbfinale zu stehen, das hilft dann auch beim Kampf mit seinen Nerven. Das war jetzt diesmal eben schon deutlich besser als bei den US Open, aber ein bisschen nach Satzführung hat man schon noch gesehen, dass er das nicht völlig abschütteln kann. Für mich ist er spielerisch so nah dran wie nie zuvor. Eventuell noch kleine Stellschrauben, an denen er drehen muss, aber da können wir auch hören, was er dazu gesagt hat.
We're both physically strong, but he's a beast. He's an animal for sure. And the intensity that he plays tennis at is different towards other people. And you know, he can do so many different things, right? I think he changed his tactic a lot in the fifth set, started to play a lot higher, a lot deeper, for me to, you know, not create as much power. Especially with the shadows on the court, you know, it was slower again, but he's a fantastic player and physically he's fantastic. So, you know, I have to look at myself and I have to look at the team that I have and see, you know, what I can do to become at the same level.
Ja, also er muss sich anschauen, eben wie er auch das Level wie Alcaraz kommen kann. Er hat später auch noch gesagt, dass er seine eigene Vorbereitung ein bisschen angucken muss, weil am Ende hat ihm ein bisschen die Power in den Beinen gefehlt, gerade beim Aufschlag. Und was ich noch interessant fand, dass er auch sein Team anschauen muss, weil das ja auch vielleicht, damit er da auf das Level wie Alcaraz kommen kann. Das fand ich ganz spannend.
Ja, und wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, weil du gerade das noch so ein bisschen gesucht hast, was kann er noch machen? Also ich sehe das auf jeden Fall auch so in dem Vorhandbereich, wenn er wirklich selbst die Initiative ergreifen muss, wenn er nicht mit dem Tempo des Gegners spielen kann, auch gerade der Vorhand-Longline-Ball war in der letzten Zeit so ein Schlüsselball von ihm, da glaube ich, kann man schon noch ein bisschen dran schrauben. Naja, und dass er natürlich mit seiner Größe vorne am Netz eigentlich eine Menge abdecken kann und das im Volley-Bereich nicht immer ganz so ideal gelöst hat, ist ja nun auch kein Geheimnis, also da ist bestimmt auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber dann lass uns jetzt auch noch auf Carlos Alcaraz schauen, denn das war schon sehr beeindruckend, was der uns hier präsentiert hat. Der ist 21 Jahre jung, der hat jetzt Grand-Slam-Titel geholt auf allen drei Belegen. Da kann man jetzt von einer neuen Dominanz sprechen und muss die Frage vielleicht aufwerfen, ob der überhaupt ein Limit hat. Ich meine, wir haben schon jetzt viel oder immer mal wieder darüber gesprochen, in seiner frühen Phase schon viele Verletzungen gehabt, hier auch nicht, also zumindest mit Fragezeichen angereist und dann doch so performt. Hat der ein Limit?
Ja, irgendwo wird er sicher eins haben, aber wo ist, das ist schwer zu sagen bei ihm. Also für mich ist Fakt, dass er weiter ist, als es Nadal, Federer und Djokovic mit 21 Jahren waren. Also mit Nadal ist es in dem Alter sicher noch am engsten. Die anderen beiden haben ja schon noch einen Tick länger gebraucht. Und ich würde Nadal auch mit 21 Jahren als noch besser einstufen. Aber über alle Belege gesehen hat für mich Alcaraz die Nase vorn. Hat ja auch jetzt mit 21 auf allen drei Belegen schon den Grand Slam gewonnen. Nadal war da anderthalb Jahre älter. Bei den anderen hat es noch länger gedauert. Und Alcaraz jagt ja jetzt schon den nächsten Rekord, weil bisher war Nadal der jüngste Spieler, der den Career Grand Slam perfekt machte, also alle vier Grand Slams mindestens einmal zu gewinnen. Der war da 24 Jahre, drei Monate, Federer sogar 27, Djokovic 29 und Alcaraz kann das jetzt natürlich pulverisieren. Ferrero hatte ja den ja doch für Aufsehen erregenden Satz gesagt, dass ich glaube, es war nach dem US Open-Sieg 2022, dass Alcaraz erst bei 60% sei. Das fand ich dann persönlich schon ein bisschen niedrig, aber er kennt ihn natürlich besser. Ich würde jetzt sagen, dass er vielleicht bei 80% ist. Also der Aufschlag kann sicher noch ein Stück besser werden. Vielleicht nicht ganz so gut wie ein Sinner oder ein Zverev, weil die haben natürlich auch bei der Körpergröße dann schon noch einen Vorteil. Aber selbst 5% mehr könnten da schon einen großen Unterschied machen. Er wird mit den Jahren noch mehr Matchhärte aufbauen, ist eh schon mehr Erfahrung. Das hat sich hier schon gezeigt, hatte ich ja erwähnt, mit dem Gurkenwasser, was er da sich dann geben hat lassen, damit es eben nicht zu diesen Krämpfen kommt wie im vergangenen Jahr. Er hat immer noch diese wilden Phasen im Spiel, wo du denkst, hey, er checkt gerade mental aus und spielt für die Show. Aber auch das, glaube ich, wird er mit dem Alter reduzieren. Und klar, Körper hast du erwähnt, das bleibt das eine Fragezeichen. Er hatte häufiger Verletzungsprobleme, aber denkt zurück, wir haben das bei Nadal natürlich auch gesagt und guckt dann, was der alles gewonnen hat über fast 20 Jahre. Also Alcaraz hat jetzt bereits wichtige Matches gewonnen, ohne sein allerbestes Tennis zu zeigen, was ich auch beeindruckend finde. Also ich würde weder gegen Sinner noch gegen Zverev sagen, dass er da sein Top-Level erreicht hat. Er war mental stark genug, um Djokovic in Wimbledon zu bezwingen, was eine Riesenleistung ist. Ob er so wirklich dann auch so dominante Jahre haben wird wie die Big Three-Leute, die dann einfach ein ganzes Jahr komplett durchcruisen und nicht nur Grand Slams, sondern auch alles andere abräumen, das mag ich jetzt noch nicht sagen. Aber so, wenn er halbwegs gesund bleibt, würde es mich echt sehr überraschen, wenn er jetzt keine zweistellige Anzahl von Grand Slams gewinnt, weil er ist dem Rest einfach voraus. Einzig Sinner kommt da vielleicht noch nah ran.
Stichwort Sinner, sehr gutes Stichwort. Lass uns vielleicht einen kleinen Schritt zurück zu den Halbfinals gehen. Jannik Sinner und Kaspar Rüud, vielleicht auch nochmal dein Fazit zu denen. Ich meine, Sinner war ja auch 2-1 vorne, wie Zverev auch gegen Alcaraz und Kaspar Rüud. Da müssen wir vielleicht ein kleines Sternchen dran machen, weil der dann eben mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Der hat ja einen guten ersten Satz gespielt gegen Zverev, den mit 6-2 gewonnen, hat das dann aber nach hinten raus relativ klar dann verloren. Dein Fazit zu den beiden?
Ja, also fangen wir mit Sinner an, zum Match gegen Alcaraz kurz. Also wenn er so spielt wie in Satz 1, dann ist er kaum zu schlagen. Das war überragend, wenngleich sich Alcaraz da auch noch nicht ganz gefunden hatte. Das war fast ein bisschen schade, fand ich, dass anders als in vorherigen Duellen irgendwie nie beide zeitgleich ihr bestes Tennis zeigten. Was aber später dann doch auffiel, ist, dass Sinner ab Mitte Satz 4 ja so schon ein wenig platter wirkte. Also bekam ja schon im dritten, glaube ich, war es erste Krämpfe im Arm und das ist beides jetzt kein neues Phänomen bei ihm. Also von den letzten 7 Grand Slams, die dann niederlagen, waren 6 über 5 Sätze. Das ist so eine kleine Achillesferse bei ihm. Da kommt er öfter als zweiter Sieger raus. Ich muss ihn bei den French Open aber ein bisschen in Schutz nehmen, weil klar, durch die Hüftverletzung hat ihm ein bisschen Vorbereitung einfach gefehlt. Du kannst bei dieser Verletzung nicht dein übliches Fitnessprogramm absolvieren nebenbei. Und er hat ja dann wirklich erst selbst gesagt, dass er, glaube ich, eine Woche vor den French Open wieder angefangen hat, richtig. Also das hat sich dann wahrscheinlich bemerkbar gemacht. Trotzdem bis ins Halbfinale zu kommen und dann nur knapp, wirklich knapp am späteren Sieger Alcaraz zu scheitern, ist eine starke Leistung. Ist am Ende halt ein bisschen die Energie ausgegangen, aber es zeigt trotzdem, was für Potenzial er hat. Und für mich wird auch er früher oder später die French Open gewinnen. Ganz so sicher bin ich mir bei Kaspar Rüud nicht. Ich habe übrigens Norweger in Paris getroffen und die haben auch Rüud gesagt, nicht Rüud. Also wäre das auch mal geklärt. Ja. Genau, aber ich traue es ihm in Paris natürlich am ehesten zu im Vergleich zu den anderen Grand Slam-Orten. War jetzt, wie du sagst, Pech mit den Magenproblemen. Ich glaube trotzdem nicht unbedingt, dass er Alcaraz geschlagen hätte. Aber ich habe den auch mehrmals vor Ort gesehen und mich haben die enormen Schwankungen in seinem Spiel ein bisschen erstaunt. Die waren mir bisher noch gar nicht so krass aufgefallen. Also die Vorhand konnte da mal einen Satz komplett dominieren. Auch die Rückhand kam dann recht gut. Aber dann gab es wieder einen Satz, da dachtest du, was jetzt los, hat er das Spielen verlernt. Also das habe ich so selten bei, oder war mir so noch nicht bewusst gewesen bei ihm. Aber ich sehe es bei ihm ein bisschen ähnlich wie bei Zverev, wobei ich Zverev halt auch eher noch auf Hartplatz was zutraue, auch wenn Rüud natürlich dieses US Open Finale bei sich stehen hat. Trotzdem glaube ich, dass es bei ihm vor allem um die French Open gehen wird langfristig. Er muss sich da so oft wie möglich in diese Position bringen und dann einfach hoffen, dass die Tür mal aufgeht und dass dann vielleicht nicht Alcaraz oder Sinner im Finale gegenübersteht. Ich traue es ihm zu, aber wahrscheinlich erhalte ich einen Grand Slam-Sieg auch in Paris für Sinner.
Ja, und ich glaube, jetzt machen wir mal unter die Herrenkonkurrenz einen Strich. Ist auch natürlich interessant, jetzt sind diese 2 Wochen vorbei. Es gibt natürlich schon einige Themen, über die man sprechen kann, deswegen wird es hier und da vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber wir müssen natürlich auch noch über die Damen sprechen. Iga Świątek gewinnt das Finale ziemlich deutlich gegen Jasmin Paolini mit 6-2 und 6-1. Ich werde ja den Gedanken nicht los, dass Świątek vielleicht die French Open schon gegen Osaka gewonnen hat. Nachdem wir das so erlebt haben, sie hatte ja den Matchball gegen sich und steht jetzt am Ende hier ganz oben. War das dann für dich so erwartbar, nach dem Halbfinale dann auch gegen Coco Gauff, dass sie Paolini so dominieren würde?
Ja, also es klingt wahrscheinlich gemein, wenn ich sage, aber das Ergebnis von 6-2, 6-1 war sogar noch enger, als ich es erwartet habe. Also ich meine es gar nicht so, weil Paolini hat sich bestmöglich verkauft. Nur das ist ein Matchup auf Sand. Also was soll sie machen? Also alles, was sie kann, kann die auf der anderen Seite mindestens ein Level besser. Es gab ja den kuriosen Beginn, als Świątek da die Chance zum 2-0 ausließ und dann 5 Minuten fast jeden Ball ein paar Meter ins Ausdrosch. Aber also da hat sie, glaube ich, ich habe es irgendwo gelesen, vom eigenen Breakball bis zum Break gegen sich wurden 8 Punkte gespielt. 7 waren Fehler von Świątek, 6 leichte Fehler. Da war sie kurz mal neben der Spur. Aber wie ich eben auch schon zuletzt mal erwähnt habe, Świątek verfällt einfach nicht mehr in Panik. Die bleibt ruhig, die vertraut auf ihr Spiel und hat dann Paolini keine Chance mehr gelassen. Also die hat sich nach Kräften gewehrt. Kompliment dafür. Es gab auch 2, 3 engere Spieler, aber es war halt hoffnungslos. Świątek hat die Punkte diktiert und sie einfach weggedrückt. Und das war halt schwer für Paolini, in den Angriff zu kommen. Die hat sehr viel laufen müssen. Und das hat sich dann in Satz 2 bemerkbar gemacht, als es dann immer versucht hat, so jede Halbchance zu attackieren. Aber da kamen dann auch halt viele Fehler vom Schläger. Und das freut mich einfach, dass sie zumindest die 0 auf dem Scoreboard verhindern hat können, weil das war ja bei 5-0 durchaus auch im Bereich des Möglichen. Und das wäre ihrem Kampfgeist nicht gerecht geworden. Ich habe übrigens sogar noch einen Mini-Kritikpunkt an Świątek-Spiel gefunden. Muss man gut schauen, aber ihr Netzspiel fand ich ausbaufähig. Da hat sie bei den Volleys ein bisschen gewackelt, aber ich gebe zu, das ist jetzt Meckern auf dem allerhöchsten Niveau. Da sind wir dann schon nahe der Perfektion unterwegs.
Hast du gerade bei Iga Świątek eine Schwäche ausgemacht, auf Sand etwa?
Ja, das kommt drauf an, wie oft sie ans Netz geht, aber da fand ich, hat sie den ein oder anderen Volley zu viel verlegt.
Und ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob wir da schon in Richtung Rafael Nadal denken können. Ich meine, noch 10 Titel und sie hat ihn eingeholt. Sie hat jetzt...
Nur.
Bitte?
Nur.
Ja, nur. Ja, genau. Nur noch 10. Sie hat jetzt zum 4. Mal in Paris gewonnen, 3-mal in Folge. Ja, vielleicht noch so ein Wort zu ihrer Dominanz. Ich meine, Rafael Nadal ist natürlich echt weit weg, aber es ist schon auffällig jetzt, dass sie das in so jungen Jahren jetzt immer wieder abrufen kann und da jetzt auch schon, ja, in diesem Alter 3-mal in Folge ist natürlich schon eine Ansage. Aber jetzt kommt ja Rasen. Aber wenn wir nur auf Sand kurz eben bleiben, hast du da mal drüber nachgedacht zumindest, dass das auch irgendwann eine historische Marke werden könnte bei ihr?
Ja, also darüber nachgedacht habe ich schon länger, ehrlicherweise. Also ich habe es... Da warst du noch gar nicht, da habe ich noch mit Laura den Podcast gemacht. Das war, ja. Da hatte sie einmal die French Open gewonnen, aber ich fand es da schon so überzeugend. Und im nächsten Jahr, als wir unser erstes Podcast-Jahr, hatte ich gesagt, dass sie es für mich mindestens 7-mal gewinnt.
Ja.
In dem Jahr hat sie dann direkt verloren, ist an Sakkari gescheitert. Also da sah ich erstmal ein bisschen doof aus. Aber inzwischen glaube ich, dass ich eher zu tief gegriffen habe. So weit ist sie für mich auf Sand weg vom Rest. Also wie gesagt, Nadal ist noch ein weiter Weg, aber ich denke schon, dass wir da auch in Richtung zweistellig gehen können. Und du hast vorhin auch schon erwähnt, dieses Match gegen Osaka. Ja, ich würde auch sagen, ich habe eigentlich das Finale der Damen gesehen, weil da war ich im Stadion, das war sensationell und das hat so ein bisschen die einzige Art gezeigt, wie du überhaupt Świątek in Paris beikommen kannst. Wobei ich da auch sagen muss, es war natürlich ein Vorteil fast, dass es die zweite Runde war, weil Świątek da auch noch nicht bei 100% für mich war. Aber die wurde dann echt durch Osaka, ja, regelrecht in Form gespielt, war von da an unschlagbar. Ich hätte es gern gegen die Rybakina gesehen, weil ihr die vom Matchup noch, glaube ich, am meisten Probleme macht, auch auf Sand. Aber trotzdem, um Świątek in Paris zu schlagen, das sieht man ja schon, da braucht es einfach so viele Komponenten, die zusammenpassen müssen. Also du brauchst diese 2, 3 Gegnerinnen, die überhaupt dazu in der Lage sind. Dann müssen die noch einen überragenden Tag erwischen. Und dann musst du eigentlich auch noch perfekte Bedingungen haben, also die das eigene Spiel stärken und Świątek ein wenig ausbremsen. So war es bei Osaka, ja, weil da war dieses kalte, nasse Wetter und dann noch das Dach über den Kopf. Dadurch waren die Bedingungen ein bisschen ungünstiger für Świątek und besser für Osaka. Aber sonst, ich sag, die ist kaum in Paris kaum zu schlagen. So. Also sie wird ja immer noch besser. Die hat einen Aufschlag verbessert, das habe ich schon erwähnt. Ihre Grundlinienschläge sind besser, sicherer, aber auch druckvoller. Also sie agiert heute zum Beispiel deutlich offensiver als noch vor 2, 3 Jahren. Also ein bisschen, ja, das kann man schon ein bisschen mit Nadal vergleichen, finde ich. Also wirklich nicht nur auf die Laufarbeit verlassen, sondern sie ergreift immer öfter die Initiative, dominiert eigentlich auch das Geschehen. Und er lernt sogar beim Jubeln dazu. Also diesmal hat sie den Deckel des Pokals festgehalten, nachdem er der letztes Jahr noch auf dem Boden gekracht war.
Ja.
Also ihre Dominanz ist gerade schon, also gerade auf dem Belag natürlich deutlich, aber auch so hat sie im Jahresranking 3000 Punkte Vorsprung auf Sabalenka.
Ja.
Also momentan ist schon die Frage, ob wir eine Top 3 oder 4 oder eine Top 1 haben. Aber du hast schon erwähnt, klar, jetzt kommen wir auf Rasen dann bald. Trotzdem, was ich noch sagen wollte, Świątek ist jetzt schon für die WTA-Finals am Jahresende qualifiziert und wir haben Juni.
Ja, es ist schon sehr, sehr erstaunlich, ja. Ich meine, der Erfolg gibt ihr absolut recht. Für mich persönlich, ich denke dann immer so, aber ich meine, sie hat das einfach gut im Griff mittlerweile und da ist dieser Slogan oder dieser Satz, der Erfolg gibt ihr recht, auch total angebracht. Ich finde, es wirkt immer noch manchmal ein bisschen zu perfektionistisch, zu ja. Perfekt muss das alles sein, damit sie wirklich in ihrer Sphäre da unterwegs ist. Aber ich meine, da muss jeder seinen ganz individuellen Weg finden und den scheint sie momentan auf jeden Fall gefunden zu haben. Und jetzt müssen wir aber noch auf die Finalgegnerin schauen, auf Paolini. Das ist ja sensationell gewesen, dass sie es ins Finale geschafft hat. Frage an dich, eher eine Ausnahme oder vielleicht der Anfang? Jetzt muss man bei ihr wissen, sie ist 28, sie ist nicht mehr so ganz jung. Sie hat bei den Australian Open in diesem Jahr schon gut gespielt, hat das Achtelfinale erreicht, hat das Turnier von Dubai gewonnen, spielt also ein richtig, richtig gutes Jahr. Nur die Frage, muss ja erlaubt sein, kommt das zu spät oder ist da jetzt immer noch richtig viel möglich?
Also ich finde es erstmal gut, dass du das mit dem Jahr ein bisschen ihre Erfolge ansprichst, weil ich würde jetzt widersprechen, wenn Leute sagen, das kommt jetzt komplett und völlig aus dem Nichts.
Ja.
Klar, mit dem Finale hat keiner gerechnet, also ich hätte das definitiv nicht getippt vorher, das gebe ich zu. Aber sie hat sich schon in dem Jahr signifikant gesteigert. Also auch in Stuttgart hatte sie zum Beispiel Jabeur geschlagen auf Sand, hat Rybakina da vor große Probleme gestellt. Und das andere hast du ja erwähnt, also sie ist jetzt auch im WTA-Race auf Rang 5, nur hauchdünn hinter Coco Gauff. Also nicht so, dass jetzt plötzlich jetzt ein gutes Turnier war und sonst nichts in dem Jahr. Sie steht in der Weltrangliste auf 7, so hoch wie noch nie. Wie du erwähnt hast, ist sie keine 20 mehr, sondern 28. Also mal abwarten. Sie hat sich jetzt nochmal schon verbessert, aber riesige Sprünge würde ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr erwarten. Wichtig ist aber, dass sie jetzt das Selbstvertrauen hat, dass sie gesehen hat, ey, ich kann da mithalten. Das ist, glaube ich, mit das Entscheidende überhaupt. Und dann, ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine Weile länger da bleibt, wo sie jetzt steht, in dem Bereich, also so untere Hälfte der Top 10. Zweite Woche bei Grand Slams erreichen. Aber sie wird sicher auch mal früher Niederlagen kassieren. Das ist so eine Region bei den Damen, wo einfach viel Bewegung ist, mehr als bei den Herren sogar. Ich denke nicht, dass sie zu den Top 4 aufschließen kann. Da sehe ich dann doch einen Unterschied. Also Świątek, Sabalenka, Rybakina, Gauff sind für mich dann doch besser und konstanter. Das, glaube ich, wird ihr nicht gelingen.
Vielleicht kommt da aber mal eine Mira Andreeva hin, denn wenn wir das bei den Herren so gemacht haben, müssen wir das bei den Damen auch machen, müssen wir nochmal einen Blick auf die Halbfinalistinnen werfen, also Gauff und Andreeva, ich sag mal so, die eine ist jung und die andere ist sehr jung, die sind natürlich unterschiedlich weit. Dein Fazit zu den beiden? Ich meine, Andreeva wirft Sabalenka raus in einem irren Spiel im Viertelfinale, auch wenn Sabalenka dann natürlich auch mit körperlichen Dingen mehr zu kämpfen hatte. Und dann verliert Andreeva das Halbfinale relativ deutlich gegen Paolini mit 3-6 und 1-6. Und auf der anderen Seite, Gauff prallt an Świątek ab, ist nicht das erste Mal in Paris, erreicht hier aber auch das Halbfinale. Wie siehst du die beiden?
Ja, also die wichtigste Nachricht für Gauff ist erstmal, dass sie jetzt Nummer 2 der Welt ist. Weil das ist für keine, glaube ich, wichtiger als für sie. Das liegt daran einfach, sie kann jetzt praktisch vor dem Finale ja nicht mehr auf Świątek treffen. Mhm. Und wenn sie viel Glück hat, dann erledigt eine Rybakina oder Sabalenka dieses Problem für sie jemand, weil sie kann es nicht lösen. Das hat das Halbfinalduell nochmal gezeigt. Sie hat es im ersten Satz mit ultra-aggressivem Spiel versucht. Das hatte ich ja sogar ein bisschen so vorhergesagt oder angekündigt, dass ich das erwarte. Ich fand es sogar noch aggressiver als in Rom. Ging ein paar Spiele gut, die waren eng, aber eben meist mit besserem Ende für Świątek und dann ist es deutlich geworden. Das ist einfach nicht Gauffs natürliches Spiel, es kamen zu viele Fehler. Sie hat auch nicht die Vorhand, um das Spiel durchzuziehen, dieses ultra-aggressive Spiel, speziell auf Sand. Und im zweiten Satz hat sie es dann mit mehr Sicherheit probiert. Das wurde auch kurz mit dem Break belohnt, aber wie schon erwähnt, Świątek reagiert da nicht panisch, sagt alles klar, weiß ich Bescheid, dann übernehme ich halt ein bisschen das Kommando und dann hat Gauff wieder keine Antwort darauf. Also Gauff hatte ja sogar 27 Winner geschlagen im Vergleich zu Świąteks 10. Ein deutlicher Unterschied. Aber Świątek hat Gauff zu sehr vielen Fehlern gezwungen, wo sie halt irgendwie noch im Schläger rankam, weil Gauff einfach athletisch überragend ist. Aber vor allem war halt der Unterschied, Świątek hat 14 leichte Fehler gemacht, Gauff 39 und davon 28 mit der Vorhand. Mhm. Also da musst du dich dann nicht mehr wundern, wenn das recht klar ausgeht. Und es gibt für mich in dem Matchup einfach keine ideale Taktik für Gauff. Also zumindest nicht auf Sand, zumindest nicht mit der Vorhand. Die müsste sich signifikant verbessern. ja, wenn sie vielleicht einen Sahne-Ausschlagtag hat, was sie in dem Fall auch nicht hatte, sie hat 51% erste Aufschläge gebracht, was gegen eine Świątek viel zu wenig war, die musste nicht mal besonders gut spielen. Also da hat ein passabler Auftritt gereicht. Ich sag, die hat auf Sand, sie spielt eigentlich gut auf Sand, aber sie hat halt ein Problem namens Świątek. Vielleicht auf Rasen ist das nicht ganz so groß, da kann es dann eher funktionieren, aber ja, mal schauen. Zu Andrea war kurz nur, weil wir die auch letztens schon besprochen hatten, ein bisschen. Also für mich war sie halt nach dem überraschenden Sieg doch deutlich nervöser, als ich gedacht hatte. Da hat man dann doch gesehen, dass sie erst 17 ist. In Madrid hatte sie Paolini noch geschlagen, deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so unwohl gefühlt, als ich spontan dann doch auf sie gegangen war gegen Paolini, aber also in dem Match hat man doch deutlich gesehen, hey, die eine ist 28, die andere ist 17. Andrea war da emotional doch noch ein bisschen, ja, überfordert. Also er kam ja dann sogar im Match schon Tränen ein paar. Also es ist cool, dass sie diese Erfahrung sammeln konnte. Das wird ihr helfen für die Zukunft. Und mich würde es sehr wundern, wenn wir sie hier zum letzten Mal im Grand Slam Halbfinale gesehen hätten.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die so dieses Mindset irgendwie auch hat, jetzt nicht zu viel Angst zu haben und sich da schon nochmal irgendwie nach vorne spielen zu können. Das glaube ich auch. Zumal wir den Namen ja auch immer wieder häufiger gehört haben in der letzten Zeit. Dann lass uns so, wir kommen so langsam mal zum Ende dieser Folge, aber wir müssen mal unter anderem noch eine deutsche Bilanz ziehen. Ich meine, Zverev ist klar, überragendes Turnier gespielt. Er ist im Finale gestoppt worden von Alcaraz. Bei den Herren haben wir dann noch Jan-Lennard Struff in der dritten Runde gehabt, der bis zur Regenpause gut mitgehalten hat mit Alex de Minaur und das dann aber verloren hat. Ansonsten alle deutschen Herren vor der dritten Runde raus und bei den Damen nur Tamara Korpatsch in Runde 2. Erwähnen müssen wir sicherlich noch Laura Siegemund, zweiter Grand Slam-Titel im Mixed geholt nach 2016 US Open, da hatte sie schon mal geschafft und im Doppel-US Open 2020 auch schon mal. Also die war auf Grand Slam-Ebene schon jetzt das ein oder andere Mal erfolgreich, abgesehen vom Einzel natürlich, aber naja, die Einzelbilanz aus deutscher Sicht ist jetzt, wenn wir Zverev rausnehmen, nicht ganz so gut.
Ja, und dabei ist Sand eigentlich noch der beste Belag von einigen, also zumindest bei den Herren. Aber erstmal auch von mir herzlichen Glückwunsch an Laura Siegemund. Das ist wirklich beeindruckend, was die da im Doppel- und Mix da immer auf die Beine stellt. Ich bin sehr gespannt, für wen die sich da im Doppel- und Mix dann auch für Olympia entscheidet. Weil Annalena Friedzer kämpft ja mit Verletzungen, die wird es wohl eher nicht werten. Sie hat, glaube ich, Siegemund selbst hat, glaube ich, Niemeyer oder Kerber ins Spiel gebracht. Und im Mixed ist, glaube ich, Zverev ihre Wunschlösung, mit dem sie ja beim United Cup schon hervorragend harmonierte. Aber da muss man mal schauen, ob der Mixed auch spielen will oder eben sonst einer der Doppelspezialisten wie Kevin Kravitz. Also da bin ich gespannt. Aber ja, ihr Erfolg und Zverev waren halt dann doch die einzigen größeren Lichtblicke. Also es wird halt hinter Zverev einfach recht schnell dünn. Das haben Boris Becker und Barbara Rittner bei Eurosport ja auch gesagt. Klar, Struff, Köpfer, Hanfmann, alle okay, alle gut. Aber die haben halt alle auch schon die 3 vorne stehen. Matera wird ein paar Tagen 29. Henry Squire hat Freude gemacht, fand ich. Aber ja, es fehlt so ein bisschen so das Talent, finde ich, wo man sagt, boah, der oder die, das wird mal richtig, richtig große oder großer. Bei den Damen finde ich es fast noch ein wenig bedenklicher Grad. Da war es toll, du hast erwähnt, Tamara Korpatsch, Runde 2. Aber das war es dann halt auch. Und unsere Talente brauchen doch mehr Zeit. Und ich würde mich gerade auch bei keiner jetzt irgendwie da festlegen wollen, dass das da Richtung Top 20 jetzt geht. Da müssen wir einfach mal abwarten. Und da guckt man, finde ich, schon gerade ein bisschen neidisch nach Italien. Also die haben ja nicht nur Sinner. Analdi spielt richtig gut, hat Rublev geschlagen. Auch gegen Tsitsipas kurz vor der Satzführung gestanden. Also der hat definitiv Top 20 Potenzial, vielleicht Top 10. Dann haben sie Coboli, dann haben sie Musetti, also beide, Coboli gegen Rune, Musetti gegen Djokovic stark gespielt. Nadi, Daderi, der steht auch unter den Top 40. Da ist keiner älter als 23. Die wissen gerade gar nicht, wohin mit ihren Talenten. Ja. Und bei den Damen ist es halt mit den Tschechinnen ein bisschen so. Also brauchte ich, glaube ich, nicht tippen lassen, wer jetzt das Juniorinnenfinale bestritten hat. Das waren natürlich wieder 2 Tschechinnen. Und Valentova war jetzt die 6. Tschechin, die das Junioren-Grand Slam von Roland Garros gewann. Und zwar die 3. in den letzten 4 Jahren. Also ja, da guckt man doch ein bisschen neidisch rüber an die anderen europäischen Nationen, die da wahrscheinlich auch ein wenig mehr investieren als wir.
gutes Stichwort. Neidisch habe ich auch ein bisschen zu dir rüber geschaut. Ich habe ja auch ein, zwei Fotos von dir gesehen über Social Media. Du bist da gewesen, auch wenn die erste Woche sicherlich total verregnet gewesen ist. Das hat man sich dann, glaube ich, alles anders vorgestellt. Aber ich möchte dich jetzt dann doch nochmal fragen, wie deine Eindrücke von vor Ort gewesen sind. Ich bin auch schon zweimal da gewesen. An der Anlage hat sich in den letzten Jahren auch eine Menge getan. Das ist alles moderner geworden und so. Und ja, ich habe es jetzt viel im TV natürlich begleitet, kommentiert und immer diese, ja, die ganzen Eindrücke selbst natürlich auch gesehen, aber das Turnier an sich hat natürlich auch, ja, viele Geschichten mit sich gebracht mit dem Alkoholverbot und mit dem Regen und die Bedingungen und ja, was nimmst du mit? Wie waren deine Eindrücke?
Gut, das Alkoholverbot hat mich jetzt weniger betroffen. Ich habe auch trotzdem sturzbesoffene Deutsche getroffen. Insofern weiß ich nicht, inwieweit das da umgesetzt wurde. Aber was halt auffällig ist, dass man immer jedes Jahr mehr Geduld mitbringen muss. Also ich meine den Weg, ja, der Weg Richtung Anlage ist sogar besser geworden. Also wenn man auf die Anlage drauf will, da ist es mit den Handy statt Papiertickets ein bisschen schneller geworden, also waren selten mehr als 10 Minuten anstehen, aber dieses Court-Hopping, wie man sich so vorstellt, hey, immer dahin zum Match, wo es gerade spannend ist, das ist nicht mehr möglich, also da musst du wirklich gut vorausplanen, vorher überlegen, wo will ich hin und dich dann wirklich schon fast im Match zuvor irgendwie anstellen. Du kannst aber natürlich Glück haben, der Regen war in dem Fall fast sogar ein bisschen Glück, also zumindest wenn du am Tag über im Stadion warst und dann irgendwie abends noch ein bisschen auf die Außencourts wolltest, weil dann teilweise schon viele Leute nach Hause sind aufgrund des Regens ein bisschen genervt und dann war es nicht mehr ganz so überfüllt, also am Donnerstag konnte ich da echt nochmal auf Rune Koboli, was zuvor voll war, aber durch einen Regenschauer habe ich mich dann vorher nach draußen gewagt und habe dann ein mega geiles Match gesehen. Auch Andreescu später war interessant, also da übrigens auch schön, dass die wieder zurück ist. So Dreisatzniederlage gegen Paolini sieht im Nachhinein auch gar nicht mehr so schlecht aus, würde ich sagen. Aber ja, das macht halt dann wirklich am meisten Spaß, finde ich. An anderen Tagen ist das leider schwer möglich, so zwischen den Plätzen hin und her zu springen. Aber ich glaube, das völlig überfüllte Struffmatch hatte ich schon erwähnt. Das finde ich eh manchmal, also warum die Franzosen, die müssen doch eigentlich wissen, dass viele Deutsche auf der Anlage sind. Warum ich die dann nicht manchmal auf größere Courts lege, kann ich nicht verstehen. Also Kerber auf Court 2 war, das ist mit der kleinste Court wirklich, da sind drei Reihen. Also das war völliger Wahnsinn, auch als dreimalige Grand-Slam-Siegerin. Ansonsten, wie gesagt, Platzangst sollte man nicht haben, speziell wenn Day- und Night-Session überlappen. Wenn du da an der Passage Philippe Chatrier entlangläufst, da wird es dann schon mal richtig eng. Also das hat man beim Match gesehen, als Dimitrov gespielt hat und danach Djokovic-Musetti anstand. Da ging wirklich 10 Minuten gar nichts, da standst du einfach gefangen. Da sind die Wege doch nicht so breit, das ist dann schnell mal verstopft. Das neue Dach auf Suzanne und Len sieht cool aus, ist aber dann doch eher eine Taubenfalle mit diesem gezackten Faltenrock-Design. Also ich sah jeden Tag eine dagegen klatschen und dann von da oben runterstürzen. Das war nicht so schön. Ansonsten ein bisschen Talentscouting habe ich auch gemacht, das fand ich ganz interessant. Also es gibt diese 14-jährige Britin Hannah Klugmann, da hat man schon immer wieder was gehört und das war schon die mal aus nächster Nähe zu sehen interessant, weil die hat echt Touch, guten Ausschlag, Power. Da hört man auch wirklich, du hörst es, dass die Vorhand ein anderes Geräusch macht als bei anderen Juniorinnen. Ist aber noch sehr fehleranfällig, auch der Ballwurf war wackelig. Also man muss ihr schon Zeit geben, aber den Namen, den kann man sich mal merken. Und ja, ansonsten fiel auf, dass sehr viele Nadal-Fans da waren, also viele Mützen mit Nadal-Logo. Ich habe auch Deutsche getroffen, die extra für ihn angereist waren und sich dann auch echauffiert haben, dass Nadal nicht gesetzt gewesen war. Das ist ein bisschen auffällig gewesen bei dem Turnier. Und jeder, der angereist war, wird danach die französische Hymne auswendig können. Das ist halt so in Frankreich. Also die wird dann auch nach dem Satzgewinn beim Junioren-Doppel angestürmt. Fairness gilt nur dann, wenn kein Franzose spielt, habe ich immer das Gefühl. Also da werden Doppelfehler des Gegners schon lautstark bejubelt. Und wenn dann noch französisches Eigentum beschädigt wird, also sprich, du trittst gegen die Spielerbank, wie es Rublev gemacht hat, dann ist endgültig Schluss mit lustig. Dann kannst du dir auf ein minutenlanges Pfeifkonzert einstellen. Rublev wollte ich noch kurz sagen, weil das hat man letztes Mal nicht mehr erwähnen können. Das müssen wir vielleicht nochmal anders mal besprechen. Aber das war von fern dich schon wieder enttäuschend zu sehen, wie der da wieder komplett die Beherrschung verloren hat. Also da habe ich jetzt langsam echt Zweifel, ob der es je wirklich so ganz lernen wird. Ich weiß nicht, ob dem mal eine Auszeit gut täte, aber das wollte ich noch erwähnen. Das fand ich ein bisschen, das habe ich auch im Stadion gesehen. Und das war schon traurig zu sehen, wie der da wieder völlig durchgedreht ist.
Ja, ich habe das Match kommentiert und dachte auch, also ich meine, wir kennen das ja von ihm, aber das hat Ausmaße angenommen, wo ich auch dachte, okay, vielleicht muss man da schon nochmal irgendwie überlegen, wie man da rangeht. Aber es ist interessant, ne? Ich werfe dir das Stichwort nur so hin, wie sind so deine Eindrücke und es sprudelt, aber genauso, das ist ja auch tatsächlich so, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, da mal irgendwie zu einem Grand-Slam-Turnier hinzufahren, da erlebt man es natürlich, da nimmt man eine ganze Menge wahr. Und das Kontrastprogramm steht dann ja auch schon bald in den Startlöchern. Das eher ruhige und gediegene und weiße Wimbledon, das ist nicht mehr lange hin. Es geht jetzt also auf Rasen weiter. Wir machen einen Haken an die Sandplatzsaison. Auch in Deutschland geht es auf Rasen weiter. Bei den Herren Stuttgart-Halle, bei den Damen Berlin-Bad Homburg. In Wimbledon, so viel kann ich schon mal sagen, da werde ich wieder vor Ort sein. Da habe ich nämlich einen Job vor Ort. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hier schon sagen darf. Deswegen sage ich einfach nur erstmal, dass ich da bin und noch nicht mehr dazu. Aber ich freue mich natürlich extrem. Letztes Jahr stand ich da ja auch noch nachts um 4 in der Queue und da diesmal arbeiten zu dürfen, ist natürlich toll.
Da wohl bin ich dann neidisch.
Ja, das kann ich mir, also das verstehe ich dann auch, weil das ist auch ein ganz, ganz besonderer Ort da, muss ich echt sagen. Aber wohl ohne Rafael Nadal und ohne Novak Djokovic. Vielleicht gerade, weil Alcaraz das letztes Jahr gewonnen hat als Favorit jetzt dahin, könnte ich mir gut vorstellen. Ange Jabeur vielleicht ja mal, vielleicht schafft sie es bei den Damen, habe ich noch so gedacht. So, und das soll jetzt auch so die letzte Frage in deine Richtung eigentlich sein. Wie blickst du auf die Rasensaison? Was glaubst du, was passieren könnte?
Ja, also auch mit Spannung, weil ich glaube wirklich auch bei beiden Geschlechtern. Also wir hatten ja diese Jahre, wo eigentlich feststand, dass Djokovic gewinnen wird. Das hat sich jetzt wenig verändert, auch durch den Sieg von Alcaraz vergangenes Jahr. Aber natürlich ist noch mehr die Frage, ob er überhaupt spielen wird mit der Verletzung. Nadal würde mich wundern, trainiert auf Sand. Es gibt jetzt auch erste Meldungen, dass er sogar überlegt, in Hamburg zu spielen. Das wäre ja auch ganz cool. Und gegebenenfalls ist dann echt Andy Murray der einzige der einstigen Big Three, der mitspielt. Das wäre auch mal ein Novum, glaube ich. Und bei dem habe ich sogar gelesen, dass der sogar Doppel auch spielen will mit seinem Bruder Jamie. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Das wäre auch cool. Aber ich sehe es wie du dann. Also sollte Djokovic fehlen, wären Alcaraz und Zinner für mich die Favoriten. Zverev hat ja so eine gewisse Abneigung gegen Wimbledon, da findet er sich zu groß dafür und so. Und ja, einen Teil verstehe ich auch, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass er sich noch ein bisschen mehr darauf einlässt, weil er hat ja so einen überragenden Aufschlag, mit dem er dominieren kann. Ja, und bei den Damen ist halt cool, dass es jetzt mal nicht Świątek oder der Rest heißt, sondern wir eher schauen müssen, wie Świątek ja dieses kleine Rasenproblem meistert. Und ja, also da gibt es einige Namen, Rybakina, Sabalenka, Goff, Titelverteidigung, Wondruschowa auch nicht ganz vergessen. Und du hast es erwähnt, natürlich Ons Jabeur. Das ist ihre Chance, Wimbledon. Da bin ich gespannt, was die abliefert. Und aus deutscher Sicht natürlich auch. Also da haben wir in der Vergangenheit Jule Niemeyer ein sensationelles Turnier schon gespielt. Kerber hat Wimbledon gewonnen. Da bin ich auch gespannt, was die uns zeigen.
Ja, wir werden das alles sehen. Ich freue mich sehr auf diese, das ist ein toller Switch jetzt immer von Sand auf Rasen, weil einfach ja die Karten neu gemischt werden. Wir planen auch da, euch wieder mit 3 Podcasts oder mit 3 Episoden zu versorgen. Erste Woche, zweite Woche und nach dem Finale, so wie ihr das schon kennt. Und falls einer von uns beiden mal irgendwie nicht können sollte, haben wir jetzt ja mit Sophie ganz tollen Ersatz. Mal gucken, ob das nochmal dazu kommt. Stefan, bei dir kann ich mich jetzt erstmal bedanken. Das war die aktuelle Folge CrossCourt und wir melden uns dann demnächst wieder, wenn es um Wimbledon geht. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.